aber auch man muss seine Freunde natürlich einladen. Und damit sind wir eigentlich so beim Thema von heute. Alle sind eingeladen, sagt der Hausherr in der Geschichte von Jesus, der eigentlich ein sehr exklusives Event geplant hatte. Da waren nur bestimmte Leute eingeladen, so. Aber nicht gerade jeder, sondern das hatte was, ne? Dass, wenn man so guckt, wer die dann auch sind, die haben offensichtlich ein bisschen Geld gehabt, ne? Der eine kauft sich Grund und Boden, der andere kauft sich Ochse. Das konnte nicht jeder sich leisten, das waren offensichtlich ein bisschen betuchtere Leute und alles entsprechend niveauvoll wäre das Ganze vermutlich auch zugegangen bei dieser Veranstaltung. Und als sie nicht kommen, da werden einfach alle eingeladen. Und dieses Bild nimmt Jesus und gebraucht, um uns auch zu motivieren. Gott lädt alle ein. Da gibt's keinen, der ausgenommen ist. Da gibt's nicht irgendeinen exklusiven Club, wo, wenn du Glück hast, du dazugehörst und dann darfst auch kommen. Sondern Gott lädt alle ein durch Jesus Christus. Und die Einladungskarte, die er benutzen will, das sind wir. Wir sind die Menschen, die er sendet, um anderen das weiterzugeben. Und deswegen müssen wir heute noch ein bisschen übers Einladen reden. Um vielleicht uns nochmal klar zu werden, wie das alles zusammenhängt mit uns und unseren Freunden. Vielleicht tut es ganz gut, wenn wir uns zuallererst mal nochmal neu mit der Frage beschäftigen, warum wir überhaupt andere einladet. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament. Ich finde die spannend. Wenn du diese nachlesen willst in ihrer Fülle, die fängt im 2. Könige Kapitel 6 an, ab Vers 24, geht dann ins 7. Kapitel rein. Das ist die Geschichte, na, wie halt immer bei Königen, ne? Irgendwo ist wieder Krieg. Ja, das ist so, das ist so die ganze Kriegsgeschichte aus dem Alten Testament. Ich fand die so brutal spannend als Kind, ne? Als ich im Gottesdienst saß, die waren damals noch deutlich länger, die Gottesdienste. Und es gab keinen Kindergottesdienst. Und ganz ehrlich, als Kind fand ich es furchtbar ätzend, langweilig. Aber dann habe ich mir meiner Mutter ihr Bibel geschnappt. Und habe einfach da vorne gelesen, so die Königsgeschichte und so. Das war immer spannend. Na, jedenfalls wird die Stadt belagert, die Hauptstadt Samaria im Nordreich Israel. Die wird belagert schon seit einiger Zeit durch Ben-Hadad von Syrien. Das war halt damals so der aktuelle Feind zur damaligen Zeit. Der kam mit einer mächtigen Armee und mit der Festungen zur damaligen Zeit war es ja so, die allerwenigsten Festungen sind jemals eingenommen worden, dadurch, dass sie gestürmt wurde oder sonst was, sondern in der Regel sind sie durch Belagerung eingenommen worden. Das heißt, man hat einfach die Versorgungswege abgeriegelt und so lange gewartet, bis die Leute da drin keine andere Wahl mehr hatten, als sich zu ergeben. So ging es in Samaria auch. Es gab wirklich nichts mehr zu essen. Die Leute haben sich echt schon überlegt, Dinge zu essen, die sonst, da käme kein Mensch auf die Idee, dass sowas essbar sein könnte. Aber so verzweifelt war man in dieser ganzen Situation. Mit in der Hauptstadt war auch ein Prophet Gottes namens Elisa. Der hat dann noch eine ganze Rolle in der ganzen Geschichte gehabt. Der war es nämlich, der vorher schon zum König gegangen war und gesagt hatte, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, dann schickt Gott das Gericht, und zwar ganz konkret in Form eurer Feinde der Syrer. Die werdet kommen als Gericht Gottes. So, und dann, das Volk ist nicht umgekehrt, was ist passiert? Die Syrer standen vor der Tore. Man hat das Ganze erstmal ausgesessen, das versucht auszusitzen, und irgendwann ging es dann immer. Und das Ergebnis war, jetzt war man sauer auf der Elisa, weil der ist ja irgendwie schuld an der ganzen Sache. Der hat ja gesagt, die kommt, ne? Und der Elisa droht, den Kopf zu verlieren, also ganz wörtlich. Aber dann hat er nochmal ein Wort von Gott und Gott sagt, morgen früh wird das Ganze vorbei sein. Das glaubt keiner so richtig. Naja, fast keiner. Es gibt da vier Männer in dieser Stadt, die glauben da eigentlich gar nichts mehr, aber die haben eigentlich die Hoffnung verloren. Die sind so absolute unterste Schicht in der Stadt, die sind nämlich aussätzig. Die sind ansteckend krank, mit denen will keiner was zu tun haben. Das sind die Ärmsten der Armen, die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Also wenn es überhaupt noch irgendwas, zumindest halbwegs mit viel Fantasie Essbares gibt in der Stadt, die bekommen das garantiert nicht. Und die sind so verzweifelt, dass sie beschließen, man eigentlich kann uns ja nichts mehr passieren, wir haben ja nichts zu verlieren, wir gehen jetzt raus ins Lager der Feinde, vielleicht sind die ja netter und geben uns was ab. Und so schleichen sie sich in der Nacht raus in das feindliche Lager und sind schon ganz überrascht, dass da nirgends Wachtposten stehen. Da kann man einfach so mitten reinmarschieren in das große Heerlager vor der Tür. Noch überraschter sind sie dann, als sie den Kopf in das erste Zelt stecken. Und da ist keiner. Keiner da. Im zweiten Zelt auch nicht. Es stellt sich raus, dass Gott ein Wunder getan hat und die ganze feindliche Armee so Angst bekommen hat, dass sie alle abgehauen sind. Weil sie dachte, da gibt es eine riesengroße Armee, die anrückt, um sie zu bedrohen. Die haben alles stehen und liegen lassen und sind abgehauen. Und vier Leute sind jetzt mit in ihrem Lager. Und da ist alles in Hülle und Fülle. die haben sich natürlich erstmal richtig der Bauch vollgeschlagen, das könnt ihr euch vorstellen, ja? Na? So richtig alles, was ging. Die hattet ja seit langem Hunger gehabt und jetzt gibt's alles. Das war ein Fest. Dann lag da nicht bloß Essen rum, da waren auch so manche Wertgüter, da hat man sich die Tasche vollgestopft und alles bis zum geht nicht mehr. Und mittendrin in dieser ganzen Sache fällt einem der vier Folgendes ein. Das ist nicht recht, was wir da tun, sagt er. Heute ist ein großer Tag, wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen früh für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Komm, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. Dem fällt plötzlich ein, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir vier uns den Bauch vollhauen hier und die anderen drüben in der Stadt, die sterben vor Hunger. Zurück ins Neue Testament. Nee, zurück noch viel weiter. Zurück nach Freudenstadt im Jahr 2013. Zurück zu Menschen, die von Gott in Hülle und Fülle bekommen. Da geht es jetzt gar nicht so stark nur ums Materielle, nicht nur um Essen und Trinken, sondern um die Tatsache, dass wir erleben, was es heißt, mit Jesus zu leben, wenn er Teil meines Lebens wird. Dass sich da alles ändert. Wie genial das ist, Gott an meiner Seite zu haben. Wie genial das ist, einen Sinn in meinem Leben zu haben, wo ich weiß, wo ich hingehe. Und er ist bei mir. Er beschenkt mich mit dem, was ich brauche. Er gibt mir Weisheit zum nächsten Schritt. Er zeigt mir, wo er hingehen möchte mit meinem Leben und hilft mir durch seinen Heiligen Geist. Alles hat sich geändert. Selbst der Tod ist keine Bedrohung mehr, sondern nur ich habe das feste Wissen, wo es auch dann hingeht. Und selbst wenn ich Angst und Zweifel habe, da sagt er nicht, na gut, dann kann ich dich nicht brauchen. Sondern nimmt er mich an der Hand mit meiner Angst und mit meinen Zweifeln, nimmt es ernst und geht vorwärts mit mir. Alles hat sich geändert. Und ich frage mich, ob ihr nicht manchmal schon da sitzt, wie diese vier Männer, die sich der Bauch vollhauen. Da sage, mehr Gott, gib mir mehr. Wunderbar, hier in deiner Gegenwart zu sein. Schön, dass du in meinem Leben bist. Und drumherum sitzen Leute, die haben nichts. Die haben keinen Jesus. Die haben kein Segen Gottes. Die haben nicht dieses Ziel im Leben. Die haben nicht die Gewissheit, Gottes Kinder zu sein. Die haben das nicht erlebt, wie es ist, wenn Gott die Schuld vergibt. Die haben alles von all dem noch nichts bekomme. Warum einladen? Weil wir die beste und begeisterndste Botschaft überhaupt haben. Weil wir alles haben, was man fürs Leben braucht, weil da Menschen Hoffnung bekommen können und Vergebung. Ich habe meinen Predigtzettel unterliegen lassen. Ich weiß nicht, wie euer Lückentext heißt. Wenn wir mal kurz nachgucken. Hier. Weil wir eine gewaltige Botschaft haben. Ja? Weil Menschen dadurch Kinder Gottes werden und Vergebung und Hoffnung bekommen. Alles das haben wir, aber nicht nur zu unserem eigenen Vergnügen. Stell dir vor, du wärst ein ganz besonderes Schlaule, so Einstein wäre gar nichts dagegen und so. Und du hättest geschafft, was so viele Menschen seit Jahrzehnten versuchen, du hättest das universelle Heilmittel gegen Krebs entdeckt. Ja, ganz tolle Sache. Was würdest du damit machen? Ist ja klar, daheim ins Medikamenteschränkle stellen, falls du mal Krebs kriegst. Ist ja gut, ne? Dass man das schon mal auf Vorrat zu Hause hat. Und du würdest dich freuen und hätte jemand so in deinem näheren Familienumfeld Krebs, dann könntest du auch dein Schränkle aufmachen und Deckel abschrauben und nimm ein paar Pillen vorschreiben und dann wird er wieder gesund und du machst den Deckel wieder zu und stellst das Feste wieder zurück in den Schrank. Ne? Oder stell dir vor, du hättest die Lösung all der großen Finanzprobleme dieser Zeit entdeckt. So Art und Weise, wie man immer genug Geld hat, ohne dass es je ein Problem wird. Na, könntest du dich freuen. Dein Konto wäre jeden Monat voll. Und du könntest dir sagen, na, Pech für alle andere, dass die das nicht ausschaffen. Bei mir gibt's eigentlich keine Euro-Krise. Ja? Oder stell dir vor, du hättest so Art und Weise entdeckt, wie man Energie gewinnen kann, ohne irgendwas reinzustecken, unendlich freie Energie zur Verfügung, was weiß ich, kalte Fusion oder irgendwas, ja, hast du jetzt entdeckt. Und dann baust du einen schönen Generator und stellst ihn in deine Garage und schließt dein Häusle dran an und freust dich, dass du keine Stromrechnung mehr zahlen musst in der Zukunft. Die andere, naja, die soll sich halt auch mal überlegen, wie sowas geht. Natürlich nicht. Wer sowas entdeckt hat, der müsste das doch teilen. Stell dir vor, dein Nachbar kriegt es raus. Ja? Was würde die andere über so jemand sagen? Und wenn ihr mal lest, ne, das ist das, was man der Pharmaindustrie dann vorwirft zum Teil, ne, dass er sagt, die lassen irgendwelche Patente in die Schränke verschwinden und Menschen müssen sterben, nur damit die mehr Geld bekommen oder sowas. Und wir regeln uns auf und sagen, das ist ja wohl unterste Schublade. Also das, sowas Unmoralisches gibt's ja gar nicht. Wir haben die beste Nachricht aller Zeiten. Wir haben das, was die Welt braucht. Wir wissen, wie es geht. Wir haben es erlebt am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn Jesus kommt und das Leben verändert. Das dürfen wir nicht für uns behalten. Das müssen die anderen wissen. Das können wir nur weitergeben. Alle sind eingeladen. Warum? Weil wir die beste Nachricht der Welt haben. Zweite Frage, wozu laden wir sie denn ein? Das ist immer so eine Sache. Ne? Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Geschichten gehört und wir haben ganz schnell festgestellt, es geht ja nicht darum, Menschen dazu zu überreden, bei irgendeiner Veranstaltung die Hand zu heben. Ja? Es ist noch niemand auf der Welt gerettet worden dadurch, dass er die Hand gehoben hat. Menschen werden gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Und weil das Ganze vielleicht auch für jemanden, der nicht sich so hundertprozentig seit vielen Jahren in der Bibel von vorne bis hinten auskennt, weil das immer noch ein bisschen vage ist, muss man das ja mit Inhalt füllen. Wozu will ich die Leute denn überhaupt einladen? Ja, sagen wir schnell, natürlich nicht zur Volksmission. Also ich meine nicht, dass der bei der Volksmission irgendein Problem gäbe, aber mir geht es ja auch nicht darum, Menschen zur Volksmission zu bekehren, ja, sondern Menschen zu Jesus zu bekehren. Sodass sie zu Gottes Kindern und zu Nachfolgern Jesu, also zu Jüngern, werden. Und trotzdem fängt dieser Schritt oft an mit einer ganz konkreten Einladung. Oft auch mit einer Einladung zu einer Veranstaltung. Hört mal zu, Alpha-Kurs ist heute wieder aufgetaucht, ist in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht. Da waren Menschen, die haben andere Leute eingeladen, nicht bloß irgendwohin, nicht bloß gesagt, glaubt doch auch an Jesus, sondern zu einer ganz konkreten Sache. Da haben andere Menschen Leute hier in Gottesdienst mitgebracht. Da haben Menschen andere zu den Rangers mitgebracht und dann gab es dieses große Ratslagerfeuer und da hat jemand auch mal neu eingeladen und gesagt, komm, gib doch heute Abend dein Leben Jesus. Und nachher, wenn man dann irgendwelche Statistiken machen will und so, dann steht der gut da, ne, der gesagt hat, ich habe heute bei den Rangers am Ratslagerfeuer gepredigt und am Schluss haben wir einen Aufruf gemacht und da sind 40 Kinder nach vorne gekommen. Und dann denkst du, toll, boah, wie schafft der das nur, ja? Bei mir klappt das nie, ja? Und merkst oft gar nicht, wie wichtig die Rolle von dem war, der die Kinder überhaupt mal dorthin gebracht hat. Ja? Und dann hat sich Jesse im Alpha-Kurs bekehrt. War übrigens eine interessante Aussage, dass also ich mehrheitlich dafür verantwortlich bin, dass sie heute verheiratet sind. Also diese Verantwortung weise ich zurück. Nicht, weil es schlecht wäre, aber ich glaube, da hattet ihr zwei wesentlich mehr zu tun wie ich. Ja? Da hat sich Jesse im Alpha-Kurs bekehrt. Tolle Sache, finde ich. Ja? Ich war damals einer der Mitarbeiter im Alpha-Kurs. Ja? Aber wir übersehen das oft, wie wichtig das war, dass die überhaupt mal jemand dorthin gebracht hat. Ja? In diese ganze Geschichte. Und übrigens, ihr erinnert euch, ihr habt letzte Woche alle einen Alpha-Kurs-Flyer mitbekommen mit der Aufforderung, den doch an einen Flyer an einen Freund weiterzugeben in dieser Woche. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann nehmt ihr heute am besten nochmal einen mit. Und wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr heute trotzdem nochmal einen mitnehmen. Das ist auch kein Problem. Weil er merkt, das ist eine gute Gelegenheit. Warum denn eigentlich? Wir haben uns die letzten Wochen haben wir uns immer wieder diese sogenannte Engelskala angeguckt. Die heißt einfach so, weil der Mann, der sie erfunden hat, Engel hieß mit Nachnamen. Wo es darum ging, dass die meisten Menschen nicht so mit einem großen Sprung zu dieser Entscheidung für Jesus kommen, sondern dass es ein Weg ist. Ein Weg sozusagen auf das Kreuz zu. Und dieser Weg viele Schritte hat. Und das Stück für Stück Menschen zu Jesus führt. Und oft bin ich nur derjenige, der sie einen Teil des Wegs begleitet auf dieser Strecke. Das hängt auch damit zusammen, auch das haben wir uns angeguckt, dass wir alle von Gott ganz verschieden gemacht sind. Und dem einen liegt es richtig gut, Beziehungen mit Menschen zu bauen und darin zu leben und Menschen auch darin in dieser Beziehung mitzunehmen, ein Stück auf Jesus zu. Dem anderen liegt es richtig gut, Fragen zu beantworten von Menschen. Wenn es um ganz konkrete Dinge gibt und da kommen dann die Fragen, auch die knallharte Hämmer, so, wie kann Gott das alles zulassen, das ganze Leid auf dieser Welt? Und solche Sachen, wo ist er denn da, dieser Gott? Und da gibt es Menschen, die sind ganz gut da drin. Und dann gibt es Menschen, die sind so diese konfrontativen Typen. Die schaffen das anderen so immer wieder so einen Schubs zu geben und sagen, jetzt entscheide dich aber endlich für Jesus. Jetzt weißt doch alles und jetzt bist du so weit gegangen aufs Kreuz. Und weißt, alle diese Menschen braucht es ja auf diesem Weg. Und ich bin gar nicht auf jedem Schritt der Richtige dafür. Manchmal muss ich mich da ein Stück weit überwinden und auch da Dinge tun für meine Freunde, die mir nicht so liegen. Aber vor allem hat mir Gott doch so viele andere Geschwister auch zur Seite gestellt, die anders sind wie ich, aus gutem Grund. Wenn alle so wären wie ich, das wäre furchtbar. Ja? Es ist gut, dass es mich einmal gibt, aber zweimal weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Ja? Und das Beste, was ich für meine Freunde tun kann, ist, die mit anderen Christen zusammenzubringen. Die mit hineinzunehmen in diese Freundschaften, in die Beziehungen, die wir haben, in das, was wir gemeinsam erleben. Das ist ja nicht nur reserviert für uns, so die Elite, die es schon kapiert haben, dieser ausgewählte Zirkel von Leuten, die irgendwas getan haben am Kreuz dann, um da reinzukommen. Das soll ja gerade auch für andere da sein. Wirklich das Beste, was ich für Menschen tun kann in meiner Umgebung, ist nicht nur selbst für sie da zu sein, sondern sie zusammenzubringen mit anderen Christen, die Gott dann vielleicht gebraucht für das nächste Stück auf dem Weg hin zum Kreuz. Und da ist es oft gut, einfach mal Menschen zu einer ganz konkreten Veranstaltung einzuladen. Das tut gut, vorher drüber nachzudenken, welche. Also ich weiß nicht, wie gut es gegangen wäre, wenn der Benny die Jessie noch ein zweites Mal zu Kingdom Seekers mitgenommen hätte. Einfach weil er sagt, das ist die Gelegenheit, um sie hier zu Jesus zu bringen. Das hätte vielleicht nicht so gut funktioniert. Das ist ja gut, wenn ich meine Freunde kenne und die Menschen kennen um mich herum und überlegen kann. Alpha-Kurs ist sicher eine ganz gute Gelegenheit. Und deswegen machen wir ja jetzt wieder einen, weil das Menschen dahin begleiten kann auf diesem Weg. Gottesdienst ist immer eine gute Gelegenheit. So viele andere Dinge gibt es, die eine gute Gelegenheit sind. Warum nicht Menschen wirklich ganz konkret zu sowas einladen, wo andere Christen da sind? Und trotzdem muss mir immer klar sein, dass es darum letzten Endes nicht geht. Es geht letzten Endes nicht darum, dass mein Freund an einer Veranstaltung teilnimmt, weder einmal noch irgendwie regelmäßig. Genauso wenig, wie es beim Christsein darum geht, ob ich im Gottesdienst anwesend bin oder nicht. Gott führt da ja keine Strichliste. Es wird meinem Glauben immer gut tun, im Gottesdienst zu sein. Und deswegen gibt es eigentlich nichts Besseres am Sonntagmorgen, als da hinzugehen und Gott zu begegnen, ganz bewusst in dieser Zeit. Aber das ist nicht das, worum es geht im Leben mit Jesus, ob man im Gottesdienst war oder nicht. Und der eigentliche Gottesdienst, das hören wir immer wieder, findet ja sowieso unter der Woche statt. Wozu lade ich die Leute wirklich ein? Ich lade die Leute ein zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Und vielleicht tut es da gut, einfach mal wieder neu nochmal drüber nachzudenken, auch für mich selber, was denn das ist, dieses Ding. Das ist so ein Schlagwort geworden. Ne? Woran erkennt man Evangelikale? Das sind die über persönliche Beziehung mit Jesus reden. Interessant wird es dann, wenn du fragst, was ist denn das genau? Da kommt nämlich oft ganz wenig. Da wird dann irgendwas erzählt von regelmäßigen Bibellesen und Beten. Aber auch das ist es nicht das, wozu ich Menschen einladen will. Denn auch da führt Gott keine Strichliste. Auch wenn es meinem Glauben gewaltig gut tut, wenn ich ihn in seinem Wort begegne und es eine Schande wäre, so eine gute Gelegenheit auszulassen. Auch wenn es tragisch wäre und eine Beziehung unmöglich machen würde, wenn wir nicht miteinander reden. Aber es geht nicht darum, dass Menschen irgendwelche Rituale machen. Es geht um Beziehung. Es geht um die Idee, dass Gott ein Teil meines Lebens wird. Und da sind wir ganz schnell wieder bei meiner und bei deiner Geschichte. Bei dem, was du erlebst mit Gott. Bei dem, was das ausmacht für dich. Bei dem, was sich geändert hat seit dem Tag, als du am Kreuz warst und dort Jesus begegnet bist. Also diesen letzten Schritt von -1 auf, naja, auf 0 gibt es ja eigentlich nicht, auf +1. gemacht hast und seither mit ihm unterwegs bist als sein Jünger hin auf plus was weiß ich wie viel zu eines Tages dann in die Unendlichkeit hinein in der Ewigkeit. Das, was sich da geändert hat in deinem Leben. Und wir sind immer und immer wieder dabei, was passiert denn da bei dir? Wie sieht deine Geschichte mit Gott aus? Und das, was wir hier erzählen, wir haben jetzt ganz bewusst immer über den Schritt zu Jesus hin, über Bekehrung geredet. Aber die Geschichte ist ja damit nicht aus. Die fängt ja da eigentlich erst richtig an. Die geht noch viel, viel weiter. Und was wir tun werden dann die nächsten Wochen, das Jahr durch, nach diesen 42 Tagen, ist, dass wir ganz viel Zeit uns auch nehmen werden, uns den Teil der Geschichte zu erzählen. Was tut Gott heute in meinem Leben? Wie ist es anders jetzt mit ihm? Aber denk mal drüber nach. Wozu möchtest du deine Freunde denn eigentlich konkret einladen? Was würdest du ihnen denn sagen, wenn sie dich fragen? Und da sind wir ganz schnell bei der dritten wichtigen Frage, beim Wie der Einladung. Also als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe und dann mein 42-Tage-Heft aus dem Rucksack gezogen habe, da fiel mir dann in meinem Rucksack noch ein weiteres Papier in die Hand. Und zwar das hier. Da war auch noch eine Einladung drin. Ja? Was sind Sie da, Simone und Philipp, heute Morgen? Die sitzt oben, genau. Wunderbar, dass ihr mir das geschenkt habt, extra hierzu, damit ich drüber predigen kann. Ganz tolle Sache. Ja? Da habt ihr euch ja ganz schön Geschäft gemacht mit der Einladung hier. Ne? Das ist ja nicht bloß irgendein Papier, ne, wo man halt irgendwie schnell was draufgeschmiert hat, sondern das ist sehr aufwendig gemacht. Wenn man als Gemeinde eine bekommt, die könnt ihr hinterher ausführlich dann hinter an der Pinnwand angucken. Wenn ich meine Freunde wirklich einladen möchte zu sowas Tollem, da überlege ich mir ja schon, wie mache ich das? Wie soll die Einladung aussehen? Wie mache ich das am besten? Wie verpacke ich das Ganze? Erste Grundregel ist ja schon mal, dass man die persönlich einlädt, irgendwie. Also ich meine, ich bin schon verheiratet, deswegen stellt sich mir die Frage nicht mehr, wie mache ich das? Aber wenn ich heute heiraten müsste oder in ein paar Monate heiraten müsste, dann würde ich vermutlich nicht einfach irgendwie beim Kaufland so in dieser Pinnwand da einen Zettel hinhängen, ja, und schreibe, übrigens gibt es aber Hochzeit und wer sich da angesprochen fühlt, ja, der darf gern vorbeigucken oder sowas, ja. Oder so Plakate in der Stadt aufhängen, an die Laternenpfoste irgendwie so. Ja, herzliche Einladung zur Hochzeit. Sondern nee, man geht persönlich hin zu seinen Freunden. Man sagt, wie man sich freuen würde, wenn die dabei waren. Man nimmt sich Zeit für sie, man investiert was. Und zwar nicht bloß Geld, sondern durchaus auch Mühe in dieses ganze Ding, dass jeder sieht, wie wertvoll das für mich auch ist, dass die andere kommt. Und jetzt lädt sich Leute ein zum besten Fest überhaupt, zum Fest Jesu Christi, das ja wirklich im Fest enden wird eines Tages. Die Bibel beschreibt es dann in der Ewigkeit als das Hochzeitsmahl des Lammes. Ja, wenn Jesus Christus seine Braut, wer ist das nochmal, seine Braut, das sind wir, die Gemeinde, wenn er die dann zu sich nimmt, ja, das größte Fest aller Zeiten, dazu lade ich Menschen ein. Und das ist durchaus eine persönliche Begegnung wert. Das ist durchaus Investition wert, dass ich was dafür tue, dass ich mich da reinknie, dass ich anderen zeige, wie wichtig mir das ist. Das ist aber auch, und das gehört auch zu dem Wie immer wieder wert, dass ich mich damit beschäftige, mit den Inhalten dieser Einladung. Natürlich ist ja dann ziemlich ausführlich zu so einer Hochzeitseinladung. Ihr wisst, was da alles reingehört. Ne? Ort und Uhrzeit und dass man Beiträge bringen kann und dass man hinterher noch eingeladen ist in das und das Hotel und wann man sich rückmelden muss und was für Geschenke denn gut wären und bis wann wir die Antwort brauchen. Da gehört ja einiges rein in so eine Einladung. Was gehört denn in meine Einladung rein? In meine Einladung für Menschen zu Jesus. Wozu lade ich die denn ein? Warum sollen die kommen? Was ist das Interessante an dieser ganzen Sache? Und ich lerne ganz schnell wieder bei meiner Geschichte mit Jesus. Wir werden uns am Dienstagabend Zeit nehmen für die, die kommen, das nochmal auseinander zu puzzeln, auch einen guten Inhalt zu finden für diese Einladung. Ich hätte es heute Morgen hier im Schnelldurchgang machen können am Flipchart, aber das mache ich jetzt nicht, weil das nicht bringt, das jetzt irgendwie noch zu komprimieren. Aber was ganz wichtig ist, das Entscheidende hast du ja selbst schon alles erlebt. Immer und immer wieder. Überleg dir, was deine Geschichte mit Gott war. Überleg dir, was das ausgemacht hat, dass Jesus zu dir kam. Lies die Worte Jesu, wie er das selber beschreibt, diese Einladung. Und schau, was da drin steckt, wozu du deine Freunde einladen möchtest. Vor allem aber das Wichtigste ist, mach diesen Schritt. Behalt's nicht für dich, sondern sei bereit, einladend auf andere Menschen zuzugehen. Und dass das manchmal Mut braucht, ganz schön, vielleicht mehr, als ich jetzt gerade habe, das ist mir schon klar. Deswegen beten wir ja immer wieder neu, das, was hier auch auf unserer Kärtle steht, was der Paulus sagt, Herr, gib du mir die Möglichkeit, von dir offen und frei zu erzählen. Und deswegen gibt Gott uns ja auch seinen Heiligen Geist, der dazu Mut und Kraft geben kann. Darum wollen wir ihn jetzt gemeinsam bitten, Herr Jesus, wie gut, dass wir dich haben. Und eigentlich ist uns das oft schon so selbstverständlich geworden, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was da alles Gutes drinsteckt. Was du uns alles immer wieder neu schenkst. Dass das ja damals, die Begegnung mit dir am Kreuz, dass das ja nicht alles war, sondern dass das immer noch weitergeht, die Geschichte mit dir. Und du immer noch dabei bist, uns ständig wieder neu zu beschenken. So viel Gutes kommt von dir. Und Herr, wir möchten das nicht nur für uns behalten. Wir möchten uns nicht nur selber satt essen und bereichern und freuen an dem, was du schenkst, sondern wir möchten das an andere weitergeben. Und dazu bitte mir um den Mut von dir. Wir bitten um Weisheit von deinem Heiligen Geist. Wir bitten um klare Worte. Wir bitten, dass du uns neu bewusst machst, was die zentrale Inhalte denn sind, zu der du möchtest, dass wir andere einladen. Wir möchten uns neu an unsere Geschichte mit dir erfreuen können und davon so begeistert sein, dass wir die anderen Leute weitergeben. Und wir möchten Schritte gehen, auch diese Woche, ganz konkret. Wir beten mit Paulus immer wieder neu, Herr, gib du uns die Möglichkeit, von dir offen und frei zu erzählen. Und gib uns deinen Heiligen Geist dazu, der uns die Kraft gibt. Amen.